Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür. Heute das erste Mal ein Teil 2. Ja, und ich glaube, wenn ihr euch die Länge der ersten Folge anschaut, dann wisst ihr, wir haben, glaube ich, alles richtig gemacht, hier 2 Teile draus zu machen.
Also ich sag dir eins.
Was?
Nein, okay. Kennst du das nicht? Vielleicht ist es auch schon etwas spät und ich bin immer noch irgendwie im Mutti-Modus, keine Ahnung. Ich sage dir auf jeden Fall, heute werden wir es kurz halten.
Ja, ist klar. Ne? Das haben wir bisher schon so oft gesagt. Und weißt du noch, als wir die Folge geplant haben, da haben wir auch gesagt, ja, da werden dann ja 2 Teile, 45 Minuten. Ja, ist klar.
Diese Folge wird 45 Minuten. Ich sag's dir.
Naja, Leute, ihr seht ja jetzt schon, wie lange diese Folge wird. Also an 45 Minuten glaube ich nicht, aber ich glaube, dass sie kürzer wird als die letzte Folge. Wie auch immer. Also, liebe Freunde, ihr seid wieder bei uns beim zweiten Teil des Themas Essstörungen. Und falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, rate ich euch dringend dazu, denn da besprechen wir quasi alle Grundlagen. Wir haben uns 3 große Essstörungen rausgesucht, und zwar die Anorexie, Bulimie und das Binge-Eating. Und im ersten Teil besprechen wir eben die einzelnen Krankheiten, die Unterschiede und erklären euch nochmal ganz genau, worum es bei den einzelnen Krankheiten geht. Heute wird es mehr um die Ursachen und die Prävention von Essstörungen gehen, aber vorher wollten wir mit euch noch ein wichtiges Thema besprechen, und zwar waren ja die Essstörungen in der letzten Folge vorwiegend die ja so in der Vorpubertät anfangen. Also falls ihr euch erinnert, wir hatten einen Fall, ein anorektisches Mädchen, was schon seit der 2. Klasse erkrankt ist, aber in der Regel beginnen diese Erkrankungen ja in der Vorpubertät oder in der Pubertät. Aber es gibt auch Essstörungen bei kleineren Kindern.
Ja, genau, Mimi. Also es ist bereits auch bei Babys und kleineren Kindern möglich, dass die eine Essstörung bekommen. Die unterscheidet sich aber etwas von denen, die Jugendlichen oder die Erwachsenen bekommen. Also diese klassischen Essstörungen, Anführungszeichen, die treten eher selten auf und sind eher so verzeichnet in dieser Rubrik, nicht näher bezeichnete Essstörungen. So, das ist dann zum Beispiel, wenn die gewisse Konsistenzen nicht mögen oder dann Probleme mit dem Schlucken haben zum Beispiel, dass die verschiedene Konsistenzen nicht schlucken können oder nicht essen wollen. Bei Babys gibt es da so einen Reflux, ne, wenn die das nicht im Magen behalten können, das ist dann eher körperlicher Natur, aber auch das wird dann auch als Essstörung bezeichnet. Bei Babys. Aber, und das ist halt super wichtig, habt jetzt bitte keine Angst, wenn eure Kinder monatelang nur trockene Nudeln mit Käse essen wollen. Ich habe ja auch in der allerersten Folge dieses Podcasts erzählt, dass meine Tochter zum Beispiel monatelang nur trockene Nudeln mit geraspelten Käse gegessen hat und mich das fast zur Weißglut und in den Wahnsinn getrieben hat. Das war jetzt keine Essstörung, sondern es war immer noch im Rahmen eines normalen Essverhaltens von Kindern. Weil es kann auch gut sein, dass gesunde und normal essende Kinder Phasen haben, in denen sie unregelmäßige Essgewohnheiten entwickeln oder indem sie dann nichts Grünes essen, hatte ich auch schon, und die Mutter war total panisch, weil sie gedacht hat, ihr Kind hätte eine Essstörung entwickelt. Die können super wählerisch sein, also, ne, das haben wir jetzt auch mit der Kleinen, die will mal was essen, dann mag sie Kartoffeln, dann mag sie beim nächsten Mal keine Kartoffeln, also das ist alles nichts Außergewöhnliches, das ist kein Grund zur Besorgnis, solange das Gewicht im Normalbereich ist, das ist halt immer ein wichtiger Indikator. In der Regel gilt dieses Gesetz, Babys und Kinder wissen selbst sehr genau, wann die Hunger haben, wann die keinen Hunger haben. Wenn man so gewisse Rahmenbedingungen einhält, wie nicht Fernsehen gucken, während die essen, nicht während der Bewegung ihre Hauptmahlzeiten zu sich nehmen, damit die halt selber merken, wann die satt sind und wann nicht.
Woran erkenne ich denn, dass mein Kind, mein Kleinkind eventuell gerade eine Essstörung entwickelt?
Also wie gesagt, es könnte immer eine Phase sein, wenn es aber darum geht, dass das Kind Über- oder Untergewicht entwickelt, dann würde ich das schon mal abklären lassen. Und wenn es zum Beispiel das Gefühl ist, dass es sich chronifiziert, also nicht nur ein paar Wochen oder ein paar Monate so ist, sondern es immer heftiger wird und so umso älter das Kind wird, halt Indikatoren dazu führen, dass die Eltern das Gefühl bekommen, dass es eine bewusste, kontrollierende Sache wird.
Also wenn es quasi ein chronifiziertes Verhalten ist und nicht, wenn mein Kind jetzt paar Wochen keine Lust auf Nudeln oder Kartoffeln oder irgendwas hat. Also wenn es wirklich über einen längeren Zeitraum zum Beispiel das Essen verweigert oder so komplett.
Ich kenne ein Mädchen, die mag einfach kein Obst. Mag die einfach nicht. Ja, die hat dadurch ja keine Essstörung. So, ne, alle, die arme Mutter wird dann immer komisch angeguckt. Ja, wieso kriegt die denn kein Obst? Weil die halt auch nie Obst aufschneidet, klar. Und die fühlt sich immer total blöd, aber das Kind hat keine Essstörung, nur weil es kein Obst mag. Ist ja Blödsinn. Ich hatte mal einen Jungen, da war auch Essstörung im Raum, der hatte aber tatsächlich eher eine Zwangsstörung, weil der verschiedene Farben nicht gegessen hat. Und auch verschiedene Farbkombinationen nicht gegessen hat. Der hat nur das gegessen, was für ihn quasi in Ordnung war und in der Reihenfolge, die für ihn in Ordnung war. Und das war halt gerade beim Essen, weil er das am meisten kontrollieren konnte, weil wir müssen ja auch mal ehrlich sein, unsere Kinder haben wenig Kontrolle über sich selbst im Alltag. Die müssen wir entscheiden, wann die aufstehen, wann die essen in der Regel, dass sie in die Kita gehen oder in die Schule gehen, wann die nach Hause kommen, was dann an Kinderprogramm passiert oder an Hobbys. Also die können ja wenig selbstbestimmt im Alltag sein. Und er hat halt, schlau wie er war, versucht das zu kontrollieren, was er kontrollieren konnte.
Boah, ich stelle mir das aber so schwierig vor, das als Elternteil herauszufinden, ob das jetzt eine Essstörung ist oder nicht. Weil Kinder haben ja sowieso ein komisches Essverhalten irgendwie, ne? Die essen dann random Dinge auf einmal nicht oder mögen bestimmte Sachen dann nicht mehr. Und das behält man sich ja auch voll häufig bei, ne? So nach dem Motto, nee, das mochte ich nicht, das mag ich jetzt mein ganzes Leben nicht. Ja, und das Schwierige ist ja auch daran, dass es halt so komplett unterschiedlich ist. Also das eine Kind mag das andere Kind mag das. Also ich meine, es ist ja häufig so, dass Kinder dann zum Beispiel kein Gemüse mögen oder sowas, ne? Das ist ja eigentlich ganz normal und da müssen die Eltern dann in dem Moment durch. Und das heißt ja nicht, dass das Kind dann eine Essstörung hat.
Irgendwie. Ich kenne auch Kinder, die essen Brokkoli.
Ich mochte als Kind auch Brokkoli.
Ja, du warst eh voll das komische Kind einfach, aber ist ja auch eine ganz andere Story. Ich habe früher zum Beispiel keine Tomaten gegessen, weil ich die Konsistenz und den Geruch ekelhaft fand.
Ach, echt?
Und dann habe ich es nie mehr probiert, ja. Ich habe von jedem Brötchen, was man so beim Bäcker kaufen kann, habe ich immer ohne Tomate. Und wenn die das vergessen haben und da Glibber war, habe ich was gekotzt. Und dann habe ich jahrelang keine Tomaten mehr gegessen. Und irgendwann habe ich aus Versehen eine Tomate gegessen und fand die total lecker. Und bei meiner Jüngsten in der Schwangerschaft habe ich mich ja von Tomaten ernährt.
Ich meine, ich habe auch ewig lange bestimmte Sachen nicht gegessen. Kokosnuss zum Beispiel. Ich habe als Kind keine Kokosnuss gemocht. Also alles, was mit Kokos war, mochte ich nicht. Und das habe ich dann ewig lange nicht gegessen, weil bei mir eingebrannt war, nee, mag ich nicht. Aber also ich finde es so krass, wie sich der Geschmack auch einfach verändert, weil jetzt liebe ich Kokosnuss. Und es geht ja auch viel um Essgewohnheiten irgendwie. Wusstest du, dass ich jahrelang keinen Fisch gegessen habe, weil du keinen Fisch gegessen hast?
Nee.
Und ich mir das bei dir abgeguckt habe und du hast mir so eine Panik gemacht als Kind mit diesen Gräten.
Ja.
Weil du immer gesagt hast, nee, diese Gräten, das mag ich nicht und die sind voll klein und da habe ich halt gesagt, ja, ich mag das auch nicht.
Ach krass, das wusste ich gar nicht. Weißt du aber, was ja das Paradoxe war? Ich habe keinen Fisch gegessen, außer Thunfisch. Und alle, die Fisch essen, total gerne essen, sagen, dass das der fischigste Fischgeschmack ist überhaupt. Dass viele gar nicht so fischig schmecken wie Thunfisch.
Ja, stimmt eigentlich. Aber du hast ja den Thunfisch auch nie so einzeln gegessen. So nicht so wie so ein Fisch in der Pfanne gebraten, sondern du hast es ja immer so aufs Brot oder so gegessen mit ganz vielen anderen Sachen noch. Also vielleicht hat sich dadurch der fischige Fischgeschmack ein bisschen übertünchen lassen. Ja, also wir haben jetzt schon sehr viel darüber gesprochen, wie sich so eine Essstörung äußert, aber, und das finde ich auch immer mega spannend, jetzt sprechen wir darüber, wieso Menschen eine Essstörung bekommen. Also was sind die auslösenden Faktoren oder Ursachen einer Essstörung?
Ursachen Essstörung, also... Tja, wie immer gibt es da kein Patentrezept. Also meiner Erfahrung nach und dem, was ich gelesen habe und was mir so beigebracht worden ist, geht es fast immer um ein geringes Selbstwert, um Belohnung, Bestrafung, geht es auch um die eigene Persönlichkeitsstruktur und vor allen Dingen um Leistungserbringung. Also, es gibt auch viele andere psychische Erkrankungen, die so eine Prädisposition haben, zum Beispiel eine Depression oder auch eine bipolare Störung. Die neigen eher dazu, für Essstörungen quasi empfänglicher zu sein. So. Da geht es eher um Belohnung oder Bestrafung für irgendetwas. Und wenn man zum Beispiel gelernt hat, Essen kann Belohnung sein in früherer Kindheit oder Essen kann Bestrafung sein, ist es eher wahrscheinlicher, da reinzurutschen, als wenn man das nicht gelernt hat. Also es hat ganz viel damit zu tun, wie man zu Hause Essen erlebt hat, wie man zu Hause Schönheitsideale, Diäten und so weiter erlebt hat.
Was ich auch noch gelesen habe, was mich auch ein bisschen überrascht hat, ist, dass die Hormone auch eine Rolle spielen können. Also, dass es zum Beispiel verschiedene Hormone gibt, die appetitanregend wirken oder die mit der Fettverbrennung zusammenhängen. Und je nachdem, wie hoch oder niedrig der Hormonspiegel bei einer Person ist, kann das dann auch dazu führen, dass die Person, wenn sie eh schon gefährdet ist und in der Pubertät ist, wo sowieso der Hormonhaushalt komplett außer Kontrolle gerät, dass das dann auch mit einen Einfluss haben kann, ob man so eine Essstörung entwickelt oder nicht. Das fand ich mega spannend. Also wenn die Person dann sowieso schon durch genetische Prädisposition oder so gefährdet ist oder aufgrund der Umstände schon gefährdeter ist, eine Essstörung zu bekommen, dass es dann auch wirklich körperliche Merkmale geben kann.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich bin da immer so ein bisschen kritischer, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch keinen Fall erlebt, aber ich arbeite ja natürlich auch nur in einer gewissen Blase, muss man sagen. Ne? Ich arbeite ja nicht in der Klinik und ich kriege natürlich nur im Kontext Familie die Jugendlichen bzw. die Erwachsenen, die Kinder haben, mit. Ne? Und da ist es so, dass das mit Sicherheit eine Rolle spielen kann, dass ich aber in keinem Fall, den ich bisher hatte, nicht auch andere Faktoren gesehen habe. Wie zum Beispiel Kontrollverlust, also ne, Angst vorm Erwachsenenwerden ist aus meiner Sicht auch immer Problem. Da ist die Frage, warum wollen die nicht erwachsen werden? Warum wollen die keinen fraulicheren Körper kriegen? Wovor haben die da Angst? Oder keinen männlicheren Körper? So. Dass es oft eine mangelnde Kommunikation gibt zwischen Eltern und Kindern. So. Mhm. Dass es häufig auch unsichere Bindungsmuster sind, nicht immer, aber dass Kinder mit unsicheren Bindungsmustern einfach eher dazu neigen. Also das sind auch häufige Ursachen laut einer Studie, dass es eher auch um die Kommunikation und die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern geht, ne? Mangelnde Führung und mangelnde Beziehungsbereitschaft der Eltern oder absolute Überfürsorglichkeit können dazu führen. So, ist natürlich wieder scheiße. Entweder du machst es das erst richtig, verkackst es richtig und interessierst dich nicht, oder du willst es richtig gut machen und gehst dadurch aus Versehen in die Überfürsorglichkeit, ist dann auch nicht richtig, ne? Und da kommt es halt immer wieder auf das Kind an. Und ich glaube, wenn das dann noch mit Hormonen zusammenprallt, dann hast du einfach verloren. Und dann kann es sein, dass genau solche Kinder, die dann das, was du gesagt hast, ne, dann auch noch damit Probleme haben, dann vielleicht eher dazu neigen als andere. Das könnte eine Erklärung sein.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das ein ausschlaggebender Faktor ist, aber ich finde es einfach spannend, dass das überhaupt eine Rolle spielt, ne? Ich habe natürlich auch über Ursachen total viel darüber gelesen, ne? Also die Vorbildfunktion zu Hause, ne? Dass es darauf ankommt, ob der eigene Haushalt, ob in der Familie Leute total diätbesessen sind oder nicht, also wie einfach allgemein mit dem ganzen Thema zu Hause umgegangen wird, dass das halt einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Ne? Da habe ich letztens auch so eine krasse Story gehört von einer Freundin von mir. Und zwar hat die eine Freundin, meine Freundin hat eine Freundin, die wohl schon immer ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Körper hat Und meine Freundin war dann einmal mit bei ihr zu Hause. Und die Mutter hat dann so Snacks gemacht. Die beiden saßen vorm Fernseher. Und dann hat die Snackschale auf den Tisch gestellt und hat dann zu ihrer eigenen Tochter gesagt, ja, aber das ist ja jetzt nicht für dich, ne? Das ist jetzt eher für deine Freundin. Und das war einfach so krass. Also meine Freundin hat mir dann auch erzählt, sie fand das auch einfach so krass, dass die Mutter das vor ihr gesagt hat. Also da merkst du ja schon, dass die in dem Moment gar nicht verstanden hat, was sie gesagt hat. Also was das für eine krasse Aussage ist einfach. Also so nach dem Motto, nee, du weißt schon, du bist ja ein bisschen zu dick für Snacks, ne?
Also. Was, glaube ich, super, super wichtig ist, ist Vorleben und Vorbilder, so wie du es gerade schon gesagt hast, ne? Also Vorleben eines positiven Körperbildes, unabhängig vom Idealkörper, ist super wichtig. Ich kann euch eine lustige Story von meinen Kindern erzählen. Und genau aus dem Grund liebe ich Kinder. Und ich kann euch erzählen, wie es in mir aussah und was ich kommuniziert habe bewusst. Und zwar ging es, O-Ton meiner Kinder, um meine dicken, schönen Schwabbelbeine. Meine Große wollte mir ein Kompliment machen, letztes Jahr im Sommer, und hat gesagt, Mama, ich liebe deine schönen, schwabbeligen, dicken Beine. Ich finde, wenn wir im Sommer aus dem Pool kommen, also im Urlaub, und du liegst auf der Liege und dann kann ich mich so schön in deine weichen Schwabbelbeine einkuscheln. Sie hörte nicht auf, immer schwabbelig und dick zu sagen. das ist das Schönste. Und meine Kleine stimmte natürlich mit ein. Oh ja, und dein dicker Schwabbelpo und dein Bauch ist auch so schwabbelig und so. Und ich denke nur, alles klar, dieser Göttinnenkörper hat euch das Leben geschenkt, ihr kleinen Arschlöcher. Aber kein Problem, kein Problem. Und in mir ging natürlich ab, oh mein Gott, ich sah meine Beine überdimensional vor mir, wie sie hin und her schwabbelten und nicht mehr aufgehört haben und meine Kinder in diesen Beinen quasi gebadet haben. Und am liebsten hätte ich denen was anderes erzählt. Was ich aber bewusst gemacht habe ist, meine Große hat nämlich dann gefragt, wir lieben deine Beine, Mama, du auch? Und habe ich gesagt, ja, ich liebe meine Beine auch. Obwohl sie dick und schwabbelig sind? Ja, erst recht, weil sie dick und schwabbelig sind, weil sie tragen mich durch mein Leben. Und sie haben es geschafft, dass ich euch zur Welt gebracht habe. Und ich danke meinem Körper jeden Tag dafür. Dann bin ich auf Toilette gegangen und habe erstmal 5 Minuten geheult.
Oh.
Nein, das habe ich nicht getan. Habe ich erstmal Diäten im Internet gegoogelt. Nein, natürlich nicht. Aber natürlich fand ich es nicht geil.
Oh,
also wer
yeah.
findet das schon geil, so, ne? Und wenn meine Kinder auf meinem Bauch rumdrücken, der natürlich Schwangerschaftsstreifen hat und auch nicht mehr so straff ist nach 2 Kindern, finde ich das auch nicht geil. Aber ich versuche ihnen ein positives Körperbild zu geben und zumindest selbstbewusst zu wirken in der Situation und ihnen immer wieder zu sagen, dass wir dankbar für unsere Körper sein müssen. So. Und auch als ich Weight Watchers nach der Geburt meiner Kleinen gemacht habe, habe ich das immer so gemacht, dass ich die großen Mahlzeiten mit meiner Familie zusammen wahrnehmen konnte. Und ich habe auch immer versucht, nicht ganz so was anderes zu essen als die anderen. Ich habe dann die Nudeln ausgetauscht zu normalen Nudeln, zu Vollkornnudeln oder so, ne? Oder habe mir dann eine extra Soße ohne Sahne gemacht. Sowas habe ich dann gemacht. Aber ich habe schon versucht, das nicht als Thema zu machen. Und ich mache das bis heute auch so, dass ich mich nicht gerne vor meinen Kindern wiege. Ich mag es nicht, dass meine Kinder mich, vielleicht weil ich halt gebranntes Kind durch meine Arbeit bin, aber dieses ständige Wiegen und dieses ständige, das Gewicht eine Rolle spielt im Alltag, finde ich ganz furchtbar.
Ja, und nur damit das nochmal gesagt ist, du hast natürlich eine Hammerfigur, ja? Also
ach
jetzt,
komm, das musst du ja jetzt sagen. Streichel mein Ego.
Nein, nein. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der das jetzt hier hört, der dich kennt, mit dem Kopf schüttelt, weil du einfach Hammer aussiehst.
Ja, ich mag, wie gesagt, ich mag mich
und
ja
ihr könnt
auch.
Euch ja mal nochmal das Logo angucken, um es zu bestätigen.
Ich denke, ja, thank you very much. Aber es ist ja,
ja
nicht so.
Ja, und das kann man ruhig auch nochmal sagen. Stell dich nicht unter den Scheffel, ne?
Darum geht's ja gar nicht. Ich sag ja nicht, dass ich dick bin, aber natürlich, wenn man das dann so
ich
gesagt
weiß.
Bekommt, ne? So, ich weiß nicht, haben die nicht auch schon mal was zu dir gesagt? Dass du einen dicken Po hast oder so?
Ja, die haben auf jeden Fall auch schon das eine oder andere Mal in meinem Bauch rumgestochert.
So, und dann, ach so, du hast auch einen Schwabbelbauch und du hast noch nicht mal Kinder oder irgendwie sowas, haben die zu dir gesagt, ne?
Ja, irgendwie sowas. Aber da habe ich halt auch gesagt, so, ach du, ich mag meinen Bauch und mein Freund findet mich auch so toll, also von daher.
Und das ist halt einfach wichtig, ne? Also wir leben das unseren Kindern vor. Und wenn wir schon das Gefühl haben, wir sind nicht zufrieden mit unseren Körpern und geben das den Kindern weiter, dann haben die natürlich, nehmen die dieses Unwohlsein mit dem Körper mit der Muttermilch auf. Also ich habe ein Mädchen, die hat ist immer so am Rande einer Essstörung. Die hat einen großen Drang, das Essen zu kontrollieren und sich damit zu bestrafen. Und sie sagt halt ganz klar, dass sie nie gelernt hat, was es heißt, absolute Akzeptanz zu haben vom Körper. Weil weder ihr Vater noch ihre Mutter zufrieden mit ihrem Körper waren. Nie. So, und Essen da ständig ein Problem war und komm, sollen wir noch das Eis essen? Ach nee, wir haben ja schon zu viel gegessen. Und sie sagt, sie weiß gar nicht, wie das geht. Und sie denkt, dass das für sie ganz normal ist. Ich habe ihr gesagt, dass ich das nicht als gesund und normal empfinde. Da ist die aus allen Wolken gefallen.
Ich finde das sowieso, also der Körper ist ja sowieso so ein riesiges Thema in der Pubertät, ob man eine Essstörung hat oder nicht. Oder ob man gefährdet ist oder nicht. Weil es verändert sich ja alles und eigentlich jeder Teenager fühlt sich ja irgendwann unwohl in seinem Körper oder will, dass man sich schneller entwickelt oder man sieht anders aus als die anderen und man beschäftigt sich ja in der Zeit so extrem mit seinem Körper und wenn man dann noch vorbelastet ist, eine Essstörung zu bekommen. Also ich meine, weißt du, bei dir war es doch in der Pubertät auch so, dass du Ewigkeiten keine Brüste bekommen hast und deshalb...
Ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste jetzt, dass du das sagst. Ich wollte dir gerade über FaceTime versuchen, mit meinen Augen zu sagen, dass du es dich nicht wagen sollst.
Ich krieg nie Brüste. Naja, und da hattest du ja auch, ich sag mal, eine harte Zeit damit, dass du später als die anderen erst Brüste bekommen hast.
Das hast du jetzt aber sehr nett gesagt. Das war ein dramatischer, mentaler Zusammenbruch. Mit 14 habe ich geheult, als würde, keine Ahnung, die Welt untergehen. Und Mama ist von ganz oben runtergekommen.
Ja, aber ganz ehrlich, dafür, dass du da so einen Mental Breakdown hattest, hast du es mir nicht gerade leichter gemacht, als ich dann Brüste bekommen habe, okay? Weißt du noch? Ja, bei mir ist nämlich nur erst eine Brust gewachsen und ich hatte nur rechts was? Oder hast du mich Frau Eintitte genannt?
Das habe ich gar nicht.
Ey, ich sag's euch, Leute, ich habe so viele Stories über Sarah, also dass die Sozialarbeiterin geworden ist, das ist wirklich, das ist, weil du in deiner Kindheit und Jugend so...
Ich habe irgendwann versucht, Buße zu tun. Ich war neidisch, Mimi. Das war
ja,
der pure
klar,
Neid.
Du warst neidisch auf meine kleine Mini-Brust rechts.
Du hattest zumindest eine, ich hatte gar keine.
Ja, zu der Zeit hattest du ja schon Brüste. Also, ne, das.
Aber ich fand es schon doof, ja, dass du in dem jungen Alter eine Brust hattest.
Ja. Aber ohne Scheiß, also ich meine, ich erinnere mich jetzt auch zurück, dass ich irgendwie in meinem Zimmer Sport gemacht habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich müsste abnehmen und so. Und auch die Jungs, also ne, das betrifft ja alle, also es ist ja nicht nur Mädchen gebunden, aber diese Körperideale in der Pubertät, mit denen man da konfrontiert wird, vor allem in der Zeit, also ihr werdet euch dran erinnern, die in den 90ern oder in den Nullerjahren aufgewachsen sind, da war Skinny einfach in. Also Skinny war das Ding mit diesen krassen Hüfthosen, wo dann die Hüftknochen so rausgeguckt haben. Und die ganze Model-Szene zu der Zeit war ja auch noch auf Size Zero ausgelegt. Und also es gibt ja auch dieses berühmte Zitat von Kate Moss. Ich weiß gar nicht, ob das ein echtes Zitat von ihr ist, aber wo sie halt auch sagt, Nothing tastes as good as skinny feels. Also nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt. Und mit so einer Mentalität, wenn man damit aufwächst in der Pubertät, ist ja logisch. Ne? Also es ist ja schon ein bisschen besser geworden über die Jahre jetzt mit Body Positivity und so.
Soll ich dir sagen, bevor ich richtig Sorge habe, die Kardashians machen wieder den Skinny-Look. Kardashians hin oder her, ne? Also ich war nie ein Fan von denen oder so. Aber ich fand es richtig gut, dass die Weiblichkeit modern gemacht haben.
Ja, aber das war ja auch so eine Fake-Weiblichkeit. Also ich meine, der Körper von denen ist ja auch total unnatürlich. Die haben sich einfach die Brüste machen lassen, BBL, ne, den Hintern fett machen lassen und die Taille ist trotzdem total schmal. Also es ist ja immer noch total unrealistisch, so einen Körper auf natürliche Weise zu bekommen.
Ja, natürlich, da hast du vollkommen recht. Also wie gesagt, super kritisch, aber das fand ich zumindest mal, da wollten Mädchen einen Busen haben und die haben sich für ihren Po, haben die sich nicht geschämt, sondern ne, waren stolz drauf. Und jetzt auch dieser Heroin-Look à la Kate Moss, wo das Gesicht wieder eingefallen ist und das ist wieder super modern wie in den 90ern und alles soll wieder flach wie ein Brett sein. Ich habe richtig Sorge, weil es ganz, ganz, ganz viele Mädels gibt, die sich danach orientieren. Um das nochmal ins Positive zu drehen, was wir gerade gesagt haben, ein paar Schutzfaktoren. Also wie ihr positiv beeinflussen könntet, dass eure Kinder weniger gefährdeter wären. So, ganz ausschließen kann man es einfach nie, leider. Deswegen habe ich ja auch so eine scheiß Angst vor dieser Krankheit. Ich habe mit einer Mutter geredet, die auch eine psychische Erkrankung hat und die war auf einer auf der Station in Aachen und die hat mir auch gesagt, aus eigener Erfahrung, die ist jetzt stabil, auch seit Jahren stabil und so, aber die hat auch gesagt, Essstörung ist einfach Endgegner. Sie konnte noch nicht mal mit den Essgestörten auf der gleichen Station essen. Sie hat darum gebeten, woanders zu essen. Weil die gesagt hat, sie kann das einfach nicht aushalten. Diese Selbstverarsche von sich selbst und dem System, das machen die ja nicht, weil die da so mega Spaß dran haben, sondern es ist ja die Krankheit. Aber das gibt halt so richtig krasse Sachen, dass die Steine in die Dutz legen, um schwerer zu sein. Kurz vorm Wiegen. Ich habe auch schon eine gehabt, die hat sich Steine in die Vagina und in den Anus gesteckt. Einfach weil jedes Gramm einfach so wichtig ist. Die haben dann super viel getrunken, kurz bevorm Wiegen, damit die halt so ein bisschen aufgebläht sind und so, ne? Die Mutter hat mir auch erzählt, das wusste ich zum Beispiel nicht so, dass die jegliche Zimt und Kurkuma und keine Ahnung was war das noch, Muskatnuss auf die Gummibärchen drauf gemacht haben, weil Muskatnuss bewirken soll, dass man schneller verbrennt.
Ja, das habe ich auch gelesen bei einer, dass die kein Wasser getrunken hat, sondern nur grünen Tee, weil grüner Tee ja irgendwie den Stoffwechsel anregt oder so und weil sie deshalb das Gefühl hatte, dass sie dadurch halt abnimmt. Also sie hat quasi das Gefühl gehabt bei Wasser, dass ja setzt nur an nach dem Motto, ne, das bringt ihr nichts und grüner Tee regt zumindest noch an, dass sie abnimmt dabei, ne? Also boah.
Ja, also das ist wirklich, ich habe panische Angst davor und ja, genau. Deswegen sind mir heute vor allen Dingen Schutzfaktoren wichtig, was Eltern tun können und Rolle von Eltern und so, ne? Unterstützung durch Eltern. Einfach super, super wichtig, weil Leute, wenn ihr da drin steckt, wenn ihr merkt, eure Kinder sind da drin, bitte, 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 bitte. Das ist echt nicht geil. Das ist auch nicht etwas, worüber man stolz sein soll, dass das Kind abgenommen hat, wenn es ab einem gewissen Maße ist. Und ihr selbst könnt so viel tun, um ja einfach einen anderen Zugang zu euren Kindern zu kriegen. Großes Thema ist auch noch Social Media. Guckt, wo sich eure Kinder rumtreiben. Sperrt das, kontrolliert das. Ich weiß, ich bin da so der mega Kontrollfreak. Auch meine Freunde kriegen da manchmal die Krise, wenn ich da mit meinen Muttis drüber rede. Aber es gibt Pro-Anna-Seiten und es gibt Seiten, wo die sich gegenseitig pushen, um noch dünner zu sein. Und das fängt nicht bei Instagram an, ne, sondern das sind ganz normale Seiten, wo auch 10-, 11-Jährige irgendwie drauf zugreifen können.
Also Kontrolle, wenn die jünger sind, ne? Weil als Teenie.
Genau, genau. Ja, mit 16 kannst du das nicht mehr kontrollieren, klar, ne? Aber so lange, wie man es halt noch kontrollieren kann, würde ich es definitiv machen, weil der Algorithmus dir natürlich, je nachdem, was du anklickst, das natürlich vermehrt zeigt. Und ich hatte Jugendliche, die nur auf Instagram und Co., weil TikTok fängt die Zielgruppe ja viel früher an und da ist es nicht selten, dass da 10-, 11-Jährige rumstreunern, die dann auch nur so Seiten angezeigt bekommen, wie man schlank sein kann und so weiter, ne? Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr zu Hause eine gute Konfliktfähigkeit und eine positive Streitkultur in der Familie lebt. Also jeder darf seine Meinung sagen, ohne dass es Konsequenzen gibt. Das ist zum Beispiel super, super, super wichtig, weil die Kinder dann das Gefühl haben, Sachen kontrollieren zu können, sich äußern zu können, ohne dass, dass es eine Konsequenz gibt, die negativ ist. Weil irgendwann ist es natürlich so, dass sie sagen, ja, dann sage ich nichts mehr. So, oder ich kann es eh nicht kontrollieren. Oder ich kann eh nichts daran ändern. Jeder so, wird so akzeptiert, wie er ist. Natürlich ist es so, dass wenn ich merke, mein Kind wird langsam adipös, dass ich da gegenlenken muss. Aber macht das bitte nicht so wie die Mutter deiner Freundin, sondern holt euch da professionelle Hilfe. Weil da kann man mehr kaputt machen als richtig, meiner Erfahrung nach.
Boah, das stelle ich mir so schwierig vor. Also ich meine, wie macht man sowas? Ne, nehmen wir jetzt mal an, ich habe ein Kind, was ein bisschen dicker ist. Also, wie vermittle ich dem dann, dass das halt auch nicht gesund ist, dick zu sein, ohne dem jetzt ein falsches Körperbild irgendwie mitzugeben?
Ja, es kommt drauf an, wie alt das Kind ist natürlich. Aber ich würde auf jeden Fall zu einer Beratungsstelle oder Ernährungsberater gehen oder mich halt im Netz wirklich schlau machen, wie ich dieses Thema am besten anspreche. Weil, wie gesagt, das kann mehr kaputt machen. Wenn wir dem Kind dann das Gefühl geben, ja, du bist fett und hässlich und natürlich sagen wir das so nicht, ne? Aber genauso wie mit Situationen, die du eben beschrieben hast, ja, das ist jetzt nicht für dich, ne? Kann es natürlich sein, dass wir dem Kind das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein oder nicht gut zu sein, so wie es ist. Es ist super schwierig. Ich habe eine Freundin, die Kinder, vor allen Dingen die Große, hatten Probleme im Essen, einfach sich auch zu rationieren. Und das hatte sie schon immer. Die wird aber jetzt 9. Und meine Freundin kann einfach das Essen von der nicht mehr lange kontrollieren. Das geht nicht. Also im Moment ist es natürlich so, dass sie natürlich die Hauptmahlzeiten und auch wenn die nicht in der Schule ist und so weiter, dann sieht sie ja, was sie isst. Und mal auf dem Kindergeburtstag oder so ist natürlich was ganz anderes. Aber wenn das Mädchen nicht selber gelernt hat, was es heißt, dieses Essen kontrollieren zu müssen und warum es das macht und wie es das macht, dann wird die mit 12, 13 aufgehen wie eine Weihnachtsgans. Oder extreme Probleme haben, weil sie immer das Gefühl hat, sie isst zu viel. Weil sie selber kein Gespür dafür hat, weil Mama das gemacht hat. Es ist, aber was ist die Alternative? Hätte sie von Anfang an so viel essen lassen sollen, wie sie will? Also ich glaube, es ist einfach wichtig, immer in Kommunikation zu bleiben und den Kindern auch viel Vertrauen und Entscheidungsfreiheit zu geben. Ein Kind, was so viel isst und in der Pubertät adipös wird, heißt nicht, dass die nicht später auch eine Diät machen kann. Und das heißt auch nicht, dass sie dann automatisch krank ist. Es geht halt ganz viel darum, wie die Familie damit umgeht und wie das Umfeld damit umgeht. So. Und trauen wir den Kindern zu, dass sie selber das regeln können? Oder sitzen wir abends am Tisch und sagen, das isst du jetzt aber bitte noch. Oder, was auch bitte niemals mehr gemacht werden soll, den Teller leer essen. Du bleibst so lange so sitzen, bis du den Teller leer gegessen hast und danach gibt es auch nur eine Süßigkeit. Hä? Warum? Warum? Also das ist einfach, das Kind lernt nicht, auf den eigenen Körper zu hören. Es lernt nicht, die natürlichen Reize quasi von Sättigkeit zu spüren. Es lernt nicht, dass es selber in der Lage ist, Entscheidungen für sich zu fällen. So.
Ja, ich beobachte das ja immer bei euch, wenn ich bei euch zu Hause bin.
Ach so, aha.
Und ihr macht es ja auch so, dass eure Kinder den Teller nicht aufessen müssen. Sie müssen aber, wenn du etwas Neues kochst, müssen sie es zumindest probieren und danach entscheiden, ob sie es mögen oder nicht. Also von Anfang an es nicht essen, gibt es nicht bei euch. Und bei euch gibt es ja nach dem Essen immer Obst. Aber wenn die dann auf einmal 5 Schalen Obst haben wollen, das geht dann auch nicht. Also es geht dann auch nicht, dass die danach sagen, wenn die den Teller nicht aufgegessen haben, ja, ich will jetzt aber noch 3 Bananen. Ne?
Genau. Und dann fragen wir dann auch nochmal, möchtest du jetzt noch deinen Teller aufessen? So. Und ab einem gewissen Alter der 9-Jährigen, das muss ich dann nicht mehr fragen. Also dann sage ich, pass mal auf, du weißt es mittlerweile, bist du satt? Weil die ja weiß, dass da noch Obst kommt. Und sie sagt ja auch, bei Mama, ich bin satt, aber kann ich vielleicht noch einen Joghurt haben? Ja, kein Problem, die ist 9 Jahre alt, natürlich darf die das. Da muss sie den Teller nicht aufessen, um danach noch einen Joghurt zu kriegen oder das Ü-Ei, was Oma der mitgebracht hat. Es ist aber auch so, dass wir sagen, okay, entweder dann abends noch das Ü-Ei oder Obst. Beides gibt's halt nicht. Und bei der Kleinen ist es halt so, die ist halt noch in einem anderen Alter. Und sie ist halt eine Süßmaus und da müssen wir nochmal anders mit umgehen. So, das mussten wir halt auch lernen.
Also vielleicht nochmal zusammengefasst, was kann man jetzt alles machen, um zu vermeiden, dass mein Kind eine Essstörung bekommt? Also zumindest, welche Präventivmaßnahmen gibt es da jetzt?
Also ein Vorbild zu sein, ne, so wie ich gerade schon gesagt habe, geht bitte alleine weinen, wenn ihr das Gefühl habt, eure Kinder haben euch verletzt oder so, aber macht es nicht vor den Kindern. Gebt denen bitte das Gefühl, dass ihr sehr zufrieden mit eurem Körper seid, wenn er in einem gesunden Maß ist. So, wenn ihr adipös seid, übergewichtig seid und den Kindern irgendwie mitgeben wollt, dass ihr deswegen abnehmen wollt und das gesund und ordentlich macht, ist das völlig in Ordnung, finde ich. Das ist auch okay. Und wenn die Kinder dann sagen, boah, Mama oder Papa, du hast eine dicke Oberschenkel, dann kann man auch sagen, ja, habe ich auch, aber dagegen tue ich ja was. Bla. So, ne? Ohne Bodyshaming. Und ohne irgendwie, also ich würde das eher nüchtern dann angehen. Habe ich auch schon gesagt, häufiges Wiegen gibt es bei mir nicht. Finde ich auch ganz schwierig, weil die Kinder das dann immer direkt mitbekommen. Und ja, immer von einer Diät in die andere ist auch schwierig. Ich finde es auch gut, wenn man vor den Kindern kritische Fragen zu aktuellen Schönheitsidealen stellt. Also meine Große liebt es, sportlich zu sein. Die macht ja Leichtathletik und auch Akrobatik. Und da kommt das schon öfters, dass sie dann sagt, boah Mama, ist die jetzt dick? Weil die jetzt einfach muskulöse Oberschenkel hat? Oder ist die jetzt dünn? Nee, die ist jetzt nicht dick, das sind Muskeln. Und dann zeige ich ihr auch Fotos von muskulösen Frauen und Männern und dass das nicht gleich dick ist. Und sage ihr dann auch ganz klar, wenn sie mich fragt, wie findest du die nicht hübsch? Die ist doch dünn. Dann sage ich auch, nee, finde ich nicht. Weil wenn man die Knochen sieht, finde ich persönlich das nicht schön. Also die ist 9 Jahre alt und das ist jetzt auch schon Thema. Und dann sage ich nicht, rede ich nicht mit dir nicht drüber. Was auch immer wichtig ist, sind gute soziale Integration und Hobbys. Das heißt, ein gutes Umfeld und auch, ja, ich sag mal, nicht zu viele Gedanken an den Körper verschwenden können. Hobbys sind immer wichtig. Kommt auch natürlich dran, auf welches Hobby, wenn du jetzt auch noch Cheerleading machst, wo der Körper einfach noch eine ganz andere Rolle spielt und es da eher befürwortend ist für Essstörungen, ist es natürlich schwierig. Was auch super wichtig ist, das hast du eben auch kurz gesagt, sind Relativierung von Leistung. Also wenn die Eltern vorleben, dass sie sich nicht durch Leistung definieren und auch das nicht von ihren Kindern fordern, also auch keine Höchstleistung von den Kindern fordern, ist das immer gut. Wir haben ja im ersten Teil über Anorexie auch gesprochen, dass meistens die Menschen gefährdet sind, die einfach auch einen hohen Leistungsanspruch einfach haben. Und das kommt ja dann auch nicht von ungefähr. Und eine gute Essenskultur in der Familie. Also gemeinsame Mahlzeiten, eine positive Stimmung beim Essen. Essen wird generell als genussvoll und positiv beachtet. Integration von Süßigkeiten, keine Bestrafung mit Essensentzug und bitte nur seltene Belohnung mit Essen. Weil, das merken wir uns natürlich. Ja, wenn oder Gefühlsblocker mit Essen, oh, da kriege ich auch die Krise. Das Kind ist hingefallen und ist traurig. Und heult und kriegt dann Gummibärchen von der Oma im Mund geschoben. Kriege ich einen Anfall. Warum? Der Kind war doch traurig. Der darf doch auch traurig sein, wenn es fällt. Warum muss es dann irgendwas zu essen in den Mund geschoben kriegen, damit es dann wieder glücklich ist? Check ich nicht. Aber dann verbindet man natürlich glücklich sein mit Belohnung vom Essen. Ist nicht gut. Oder halt Bestrafung, ne? Kann man ja auch. Du gehst jetzt ohne Essen ins Bett, bist du selber schuld.
Ja, ist ja eigentlich auch logisch, ne? Weil wir haben ja auch beim Binge-Eating drüber gesprochen, dass es halt so, ja, emotional Eater sind, ne? Also wenn sie halt mit einer Situation nicht klarkommen oder besonders traurig sind, ja, dass die einfach dann ihre Gefühle in Essen ersticken, sozusagen, ne? Also so wie der Alkoholiker das in Alkohol ertränkt, ersticken sie es dann in Essen, ne? Und das kommt ja nicht von nirgendwo. Also, ne? Also sobald man Abweisung oder Ablehnung erfährt, ne, dann greift man halt zum Essen.
Ja, oder Einsamkeit, ne? Eltern sind beide arbeiten, hat Kind den ganzen Tag allein und stopft halt die Leere mit Essen. Das ist auch nicht selten. Also Schutzfaktoren und gleichzeitig auch Risikofaktoren, Leute. Habt das bitte gut im Blick bei euch und euren Familien. Das wird immer massiv unterschätzt. Natürlich ist es so, dass die Familie nicht für die Essstörung verantwortlich ist. Keine Frage. Und fast alle Eltern sind nicht so Mimi wie die Mutter, die du eben beschrieben hast, sondern die wollen immer das Beste für ihre Kinder und machen das natürlich alle im besten Wissen und Gewissen. Und ich glaube, selbst die Mutter sagt, wenn du die fragst, ja wie, ich mache das doch, um der zu helfen. So, ich mache das ja für sie, ich mache das ja, um es ihr zu erleichtern, aber das ist einfach, kommt dann so nicht da an, ne? Und die Rolle der Eltern ist auch super komplex und kompliziert. Das ist ja eben das Problem. Ne, wir haben ja in einer Folge Beziehung und Erziehung erläutert und dann sind die meistens in der Pubertät und dann sollte aus Erziehung Beziehung werden, aber das wird es dann nicht. Aus Beziehung wird dann wieder häufig Erziehung und Kontrolle, weil die neben den Kindern sitzen und gucken, was die gegessen haben, in jeglichen Situationen. Hast du heute schon gegessen? Bist du sicher, dass das reicht? So, wie viel Zwischenmahlzeiten hast du gemacht? Die müssen ja dann teilweise 5 Zwischenmahlzeiten machen, wenn die so einen Essensplan haben. Und dann zählen die Eltern die Kalorien mit oder wiegen das vor. Das ist ein ganz krasser, langer Prozess, die Eltern da wieder rauszubringen, um die Kinder wieder in die Selbstverantwortung zu bringen, weil die Eltern natürlich oft auch so traumatisiert davon sind, wenn die ihre Kinder kurz vorm Verhungern in die Klinik geschickt haben. Also das ist, und es ist ganz häufig so, dass die das am Anfang leugnen, dass ihr Kind betroffen ist. So, und dass es deswegen oft so ist, dass das Kind schon 1-2 Jahre wirklich krank ist, bevor das dann so auffällig ist, dass das dann klinikrelevant wird.
Boah, wie schlimm das für die Eltern sein muss, ey. Boah.
Das ist der Horror. Es ist einfach der Horror. Und stell dir mal mich vor in der Rolle. Ich bin der absolute Kontrollfreak. Und der kann, ohne Scheiß, du müsstest mich mit irgendwelchen Psychopharmaka so hart abschießen, damit ich keine Panikattacken kriege, meine Kontrollzwänge nicht ausüben will. Ja, klar, ich halte das total gut aus. Das sage ich den Eltern auch immer. Dann sage ich, ich kann hier gut sitzen, weil ich auf der anderen Seite bin. Aber ich fühle das so sehr, diese Angst und die Panik um das Leben des eigenen Kindes, weil man nichts tun kann, wenn das Kind sich verweigert zu essen. Was willst du dann machen?
Ja, vor allem, wir haben ja auch über die Fälle gesprochen in der letzten Folge, wo Kinder zum 7. Mal in der Klinik sind. Und immer wieder gibt es die Hoffnung, dass es besser wird und dann doch nicht, dann werden die rückfällig. Also das ist ja wie bei Drogenabhängigen, ne? Also da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass ja auch Sucht eben ein Thema ist, was die ganze Familie beeinflusst. Und wenn das jetzt vermehrt im Kindesalter auftritt bei den Essstörungen, ne, dann ist das für die Eltern natürlich, ja, einfach Horror.
Ja, Magersucht und Essbrechsucht. Da ist es halt wieder, ne? Deswegen haben wir dazu ja auch extra das Gesonderte gemacht, weil es natürlich noch viel komplexer ist, aber die gleichen Mechanismen wie Sucht sind da auch. Und ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gesagt habe, aber das ist für mich einfach so prägnant, dieser Satz, wo ich einfach immer wieder dran denken muss, um einfach klar zu machen, in welchen Dimensionen wir hier sprechen. Da hat eine essgestörte, eine anorektische Frau gesagt, einer anorektischen Person zu sagen, sie soll einfach essen, ist gleichzustellen, wie einem Heroinkranken zu sagen, hör auf, das Heroin zu nehmen. Weil ich glaube, das macht es einfach so klar, weil alle wissen, glaube ich, mit was Heroin gleichzusetzen ist. So, ne? Und aber beim Essen soll es auf einmal leicht sein. Das ist es eben nicht. Und es ist nämlich gleichzusetzen.
Ja, weil es ist so krass. Also wenn du jetzt mit einem Heroinsüchtigen was zu tun hättest, ne, und du wüsstest, der will gerade clean werden, dann würdest du ja auch niemals zu dem sagen, ja, hör doch einfach auf oder ja, hör einfach auf, dir einen Schuss zu setzen oder so, ne, und von den Essgestörten wird das halt einfach so erwartet, aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass Essen einfach so in unserem Alltag integriert ist und für uns ist das ja was ganz Normales, normal zu essen, dass man sich dann ja, dass viele sich vielleicht dann gar nicht darin hineinversetzen können. So, ich schaffe es doch auch. Warum kannst du das jetzt nicht? Ne, das ist natürlich bei Drogen nochmal was anderes, weil man damit ja häufig gar keine Berührungspunkte hat. Und beim Essen ist es halt so, hä, aber ich und ganz viele andere kriegen es doch hin. So, jetzt mach es doch einfach. Oh.
Genau, ja. Hör doch auf, dir bitte 5000 Kalorien dir abends reinzuschieben. Ich habe mal so ein Gespräch auch mitbekommen zwischen Partnern, wo der Partner, also die Partnerin gesagt hat zu ihrem Partner, hör doch bitte auf, das einfach zu machen. Warum machst du das? Du kannst doch einfach abends aufhören. Und dann hat er die angeguckt und hat gesagt, ach so, du denkst also, ich mache das aus Spaß, weil ich abends Langeweile habe. Und dann hat er das so auf die Spitze getrieben, damit sie das versteht. Dann sagt er, klar, nachts um 3 stehe ich einfach auf und denke, was könnte ich denn jetzt machen? Ich werde Özlem ärgern. Und ich werde sie erst recht ärgern, wenn ich jetzt gleich runtergehe und den ganzen Kühlschrank auffresse. Um es so klar zu machen, habe ich gedacht, ja, ja. Und was ja auch noch heftiger ist, sind, wir haben jetzt hier von klassischen Krankheitsbildern gesprochen, ist die atypische Anorexie. Also anorektische Personen, denen man es aber ja nicht direkt ansieht, dass sie anorektisch sind. Die auch noch so ein gewisses, also die so in einem normalen Body-Index sind und so, ne? Aber deren Körper geht halt trotzdem in diesen Hungermodus rein. Und dieser Hungermodus ist einfach, wenn so relativ schnell Gewicht verloren wird durch ungesunde Diäten, dann geht der Körper in den Hungermodus rein und dann verlangsamt sich der Pulsschlag, der Blutdruck sinkt, der Elektrolytehaushalt entgleist total und dadurch können die dann auch schon Herzrhythmusstörungen bekommen, die dann lebensbedrohlich sein können. Die sehen aber komplett gesund aus. Und dann der Umwelt klarzumachen, dass die wirklich lebensbedrohlich krank sind, ist halt super schwer. Und dann den Eltern erst recht, bei den Eltern erst recht. Wenn du dann da sitzt und sagst, ihr Kind ist wirklich lebensbedrohlich krank, da gucken die dich an. Vor allen Dingen, wenn die dann vorher ein bisschen adipös waren, die Kinder.
Ja, ich meine, man will sowas ja häufig dann auch gar nicht sehen, ne? Oder sich eingestehen, so mein Kind, wieso mein Kind, ne?
Ja, also die Rolle der Eltern, super, super krass. Auch krass, wenn Eltern betroffen sind für Kinder, ne? Weil das, was ich mit meinen Dickel-Schwabbelbeinen gemacht habe, müssen die ständig gegen ihr Naturell quasi machen. Weil die ja selber das Gefühl haben, ich bin ja trotzdem noch zufrieden. Ich gucke mich morgens im Spiegel und denke, ja, ein paar Dellen weniger am Po, aber ansonsten läuft, ist okay. Ich denke, jeder kennt das, dass man hier und da gerne was geändert haben will, aber an sich, denke ich, habe ich eine gesunde Einstellung zu mir und meinem Körper. So. Natürlich, wenn ich PMS habe, dann nicht, dann sitze ich auch heulend mit einer Tüte Chips da. Aber die haben ja von sich aus schon Probleme mit ihrem Körperbild. Und wenn dann jemand anderes auch noch sagt, ja, stimmt, du bist total fett, oder da schwabbelt was, ist es natürlich noch mal schwieriger, diese Fassade aufrechtzuerhalten vor den Kindern und gleichzeitig nicht in den Rückfall zu gehen.
Ja, vor allem, wenn du selbst schon erkrankt bist und weißt, wie schlimm das ist, dann willst du ja auch auf gar keinen Fall, dass deine Kinder das bekommen. Ja. Ne, das ist ja dann auch voll die Doppelbelastung. Also du musst mit deiner eigenen Essstörung kämpfen und gleichzeitig willst du es irgendwie hinkriegen, dass es sich nicht auf deine Kinder überträgt. Es gibt ja auch, du kennst ja Gigi Hadid bestimmt, ne?
Na klar kenne ich die Hadid.
Ja, okay. Ja, Gigi Hadid, das Model, wer es nicht kennt, die hat eine Mutter, die heißt Yolanda Hadid und die war auch Model. Und da gibt es ja auf Instagram und überall total viele Clips, weil die haben mal bei so einer Reality-Show mitgemacht. Und da hat man einfach total häufig gesehen, wie sehr Yolanda das Essverhalten von Gigi kontrolliert hat, weil Gigi wollte halt auch in die Modelwelt. Ja, dafür musst du halt spindeldürr sein, ne? Und da gibt es einen Clip, da telefonieren die und dann sagt Gigi so, boah, ich fühle mich so richtig schwach und schlapp, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Und dann sagt Yolanda einfach so, ja, nimm ein paar Mandeln in den Mund und kau sie richtig viel und schluck sie dann ganz langsam runter. Ne, so nach dem Motto, verarsch deinen Körper, dass der jetzt denkt, es kommt richtig was zu essen. Und es gibt auch so ein anderes Video, wo die so einen Kuchen haben, wo Gigi auch sagt, oh ja, da nehmen wir uns jetzt ein Stück von. Und Yolanda sagt dann so ganz kleines, also ein ganz kleines. Und dann lacht die darüber so und sagt so, oh Gott, jetzt machen wir was ganz Schlimmes. Hahaha, oh Gott, wir essen jetzt ein Stück Kuchen. Und dann isst Yolanda wirklich nur wie, also wirklich so ein Mini-Furzstückchen und sagt dann so irgendwie, nee, mal schneid noch mal die Hälfte ab, nee. Und dann sagt sie so zu ihrer Tochter, ja, aber ne, jetzt nächste Woche müssen wir wieder, ne, we're gonna be good. Next week, ne? Also jetzt müssen wir wieder back on track sein, was die Diät angeht. Und ja, Also da gab es auch super viele Leute, die gesagt haben, boah, die arme Gigi und so. Und jetzt ist sie in allen möglichen Talkshows, isst sie immer so fette Burger und so. Und alle sagen immer so, ja, jetzt ist sie endlich aus den Fängen von Yolanda weg.
Ja, es ist einfach so furchtbar. Es ist, oh mein Gott, das ist so furchtbar. Es ist einfach, und auch die Yolanda würde die Macht haben, weil sie das Beste für ihre Kinder machen wollte. Na, das ist ja das Schlimme daran eigentlich. Wenn ihr also den Verdacht habt, eure Kinder haben eine Essstörung oder irgendjemanden, den ihr kennt, schnell professionelle Hilfe. Und da kann es auch sein, erstmal bei einer Beratungsstelle, ne, und dann einfach zu einem Therapeuten. Es müssen auch, würde ich immer raten, bitte Therapeuten sein, die sich dann auch mit dem Thema auskennen. Dann bitte keine Vorwürfe und keine Beschuldigungen an die Kinder. Und ein offenes Gespräch mit denen führen, ohne sie wie ein Kleinkind zu behandeln. Selbst das kann man gut mit an Therapeuten vorbesprechen, wenn man unsicher ist. Ja, oder mit Beratungsstellen. Überall gibt es Beratungsstellen, weil man natürlich versucht ist, das dann alles von den Kindern, die komplette Verantwortung zu nehmen und die wie ein Kleinkind zu behandeln. Aber ne, vergesst nicht, die sind Ende Pubertät. So, also, oder mittendrin mit 15, 16, 14, ja, mittendrin auf jeden Fall. Und da kann man die nicht mehr behandeln wie kleine Kinder. Und die werden auch mit Sicherheit, gebe ich euch Brief und Siegel, ablocken, wenn sie das Gefühl haben, ihr macht das. Sollte kein Vertrauen zu den Fachmenschen bestehen, dann wechselt bitte. Ihr müsst da nicht bleiben. Es ist das A und O, dass ihr wirklich absolutes Vertrauen darin habt, weil sonst könnt ihr diesen Prozess nicht gut starten. Weil wenn die Eltern denken, der Therapeut erzählten eh nur Bullshit, dann werden die das zu Hause auch nicht so umsetzen, ne?
Ja, ich glaube, das kann man bei Therapie generell sagen, ne? Also wenn ihr das Gefühl habt, euer Therapeut, eure Therapeutin passt nicht richtig, ihr könnt euch nicht öffnen, dann wechselt.
Dumm ist es natürlich, wenn es ein Therapeut oder eine Therapeutin ist, die hauptsächlich mit dem Kind oder dem Jugendlichen arbeitet und der findet das, die Person super und die Eltern finden die Person scheiße. Tja, dann habt ihr Pech, Leute. Die Essstörung sollte nicht im Mittelpunkt des gemeinsamen Lebens stehen. Und das ist einer meiner Hauptpunkte quasi in meiner Arbeit, dass ich gucke, dass es auch noch andere Themen neben der Essstörung geht. Dass nicht alles sich um die Essstörung und um die nächste Mahlzeit zu Hause dreht, weil es sich irgendwann chronifiziert. Es soll klare Richtlinien geben, die einzuhalten sind. Das ist eigentlich meiner Erfahrung nach auch das Entlastendste, wenn die Betroffenen irgendwann so therapeutisch angebunden sind, dass die gar nicht mehr aktiv darüber nachdenken, was sie essen, weil sie essen ja nicht mehr aus Genuss. Das heißt, die essen noch über Monate genau das Gleiche, in genau der gleichen Menge und genau den gleichen Füllformen. Ah, was ich noch vergessen habe, was auch ein großer Risikofaktor ist oder auf jeden Fall ein mega Red Flag ist, wenn nur Leitprodukte gegessen werden.
Ah, ja.
Also die Jugendliche und oder der Jugendliche will unbedingt einkaufen gehen bei den nächsten Malen und es werden nur Leitprodukte eingepackt und es werden immer irgendwelche komischen, fadenscheinige Ausrede dafür benutzt. Und keine kalorischen Getränke mehr. Die meisten Essgestörten aus meiner Erfahrung haben totale Probleme, Kalorien flüssig zu sich zu nehmen. Weil das für die, das haben ja auch schon ein paar bestätigt, unnütze Kalorien sind quasi. Also auch wenn die dann schon stabiler sind, haben die totale Probleme, wenn die nach gewissen Kalorienzahlen essen müssen, diese Kalorienzahl in flüssiger Form zu essen, zu sich zu nehmen, zu essen, ist ja Quatsch.
Ja, oder eben, ne, dass die das Gefühl haben, sie müssten über Flüssigkeit eher noch abnehmen. Ne? Also wie bei dieser grünen Tee-Geschichte.
Ja, genau. Und was total wichtig ist, ist, den Jugendlichen Mut zuzusprechen, nicht aufzugeben, damit die Kinder halt nicht aufgeben. Also da ist wieder die Vorbildfunktion. Und holt euch bitte selber einzelne therapeutische Unterstützung. Weil die werdet ihr brauchen. Dieser Prozess wird, das haben wir ja auch schon gesagt, lang und viele Höhen und Tiefen haben.
Ja, ich denke, es ist auch total wichtig, dass die Eltern selbst zu einem Therapeuten gehen, allein um damit umgehen zu können. Ne? Also diese Hilflosigkeit in der Situation, ne? Und auch immer diese Gedanken, die man dann haben muss, wenn die Kinder in einer lebensbedrohlichen Lage sind und man kann da nichts gegen machen, also man macht sich ja auch so Vorwürfe dann.
Ja, und was ich halt oft mit den Eltern mache, ist, ich habe ein Mädchen, die ist 19, die wohnt halt noch zu Hause und die Mutter hat eine totale Problematik darin, nicht jede Mahlzeit halt von dem Kind zu kontrollieren, wie die das isst und ob sie das isst. Das Kind muss halt jede Woche, oder das Kind ist halt so ein Quatsch, die junge Erwachsene muss jede Woche zum Wiegen gehen. Und ich treffe mich regelmäßig mit den Eltern und vor allen Dingen mit der Mutter, um immer wieder klarzumachen, dass die aufhören soll mit dieser Kontrolle. Weil das einfach nichts bringt. Das macht alle wahnsinnig. Es bringt die Tochter immer weiter weg von ihren Eltern. Und es bringt nichts, weil die halt auch fast den ganzen Tag nicht da ist. Und dann schreibt die Mutter der halt SMS, also beziehungsweise WhatsApp. Und die muss er dann das Essen fotografieren und so. Das macht sie natürlich nur, weil sie so große Angst hat. Aber es bringt halt eher, ja, es wirkt sich negativ auf die Beziehung aus. Es bringt halt gar nichts. Die ist einfach 19.
Ja. Oh, das Thema Essstörung ist schon echt heavy. Also Chapeau an jeden, der es geschafft hat, da rauszukommen. Also ihr habt meinen allergrößten Respekt. Das, was ich jetzt auch gelernt habe über diese Krankheit, jetzt über den Podcast und über die Vorbereitung, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das ist ja wirklich krass. Wie komme ich denn da jetzt am besten raus? Also es gibt wahrscheinlich wie bei allem nicht das eine Rezept, aber was kann man machen als betroffene Person oder wie arbeitest du mit essgestörten Kindern und Jugendlichen?
Also es ist wie bei Sucht, Einsicht ist der erste Schritt, so würde ich immer sagen. Und dann ist es ein nächster großer Schritt, das einer Person anzuvertrauen, also das offen und laut auszusprechen. Ohne professionelle Hilfe bekommt man das meiner Meinung nach nicht hin. Und was dabei immer wieder wichtig ist während der Therapie, ist meiner Meinung nach immer wieder sich vor Augen zu führen, welche negativen Einflüsse das Essproblem auf das Leben hat und wofür es sich lohnt, das aufzugeben. Und da habe ich meine Jugendlichen schon oder jungen Erwachsenen schon das halbe Zimmer mit plakatieren lassen. Sich das wie ein Mantra vor Augen zu führen, warum man das macht, welche negativen Einflüsse das Essproblem einfach im Leben hat. Das ist wirklich, die Essstörung sitzt im Kopf und viele sagen dann auch, dass die dann auch wirklich mit einem redet und sagen, nein, ist das nicht. Und die Stimme ist mal lauter und mal leiser und ja, man hat natürlich auch super viel, da haben wir jetzt auch schon ganz viel drüber gesprochen von dieser Essstörung, aber irgendwas hat einen ja dazu bewegt, Therapie zu machen und das muss man einfach sich ganz festhalten. Dann ist es wichtig, ganz viele Infos über die Essstörung sich reinzuholen und auch den Angehörigen Psychoedukation zu machen, weil es einfach wichtig ist zu verstehen, warum diejenige oder derjenige in die Essstörung reingerutscht ist. Man braucht super viel Geduld und es ist ganz wichtig, die Essstörung nicht zu verheimlichen und zu verleugnen. Und für die Eltern ist es einfach super wichtig, Partei für das eigene Kind in der Familie zu ergreifen. Also wenn Oma oder Opa oder Tante oder Onkel dann irgendwie einen dummen Kommentar macht, dann bitte beschützt eure Kinder davor und sagt nicht, ja, das Kind, das musst du jetzt aushalten, du weißt doch auch, wie Oma und Opa und Tante und Onkel ist.
Ja, Leute, das waren unsere Folgen zum Thema Essstörungen. Ich glaube, es war nach wie vor eine gute Idee, dass wir 2 Folgen gemacht haben. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, wir konnten euch das ganze Thema ein bisschen näher bringen und euch ein bisschen, ja, Einblicke geben in die Situation von Betroffenen. Wenn ihr den oder diejenige auch nur flüchtig kennt, vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen mehr Empathie, wenn ihr sie eh nicht schon hattet, weil diese Krankheit ist nicht zu unterschätzen. Es ist wirklich krass, vor allem, weil Kinder und Jugendliche davon betroffen sind. Also das sind ja noch nicht ausgereifte Personen. Und wie die dann damit umgehen müssen, ja, das ist schon echt nicht ohne. Ja, wir wollen die Folge wie immer nicht auf so einer bedrückenden Note hier enden lassen, sondern Sarah, heute haben wir ja wieder unsere Rubrik. Ich sehe was, was du nicht siehst, wo Sarah uns Einblicke in ihr Sozialarbeiterleben gibt. Hast du uns denn heute wieder etwas mitgebracht?
Ja, natürlich habe ich wieder was mitgebracht. Und zwar ist es ein Austausch zwischen mir und einem meiner Kollegen. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass es ja für ihn manchmal super frustrierend ist, dass Familien immer wieder kommen.
Mhm.
Naja, weil er meint, unsere Hilfe wäre ja oft nicht nachhaltig und manchmal würde man einige Familien ja 2 oder 3 Mal sehen. Und das musste ich dementieren und das wollte ich hier teilen, weil das sehe ich tatsächlich ganz anders. Ich finde, das ist ein großer Erfolg, wenn Familien immer wieder kommen. Weil es nämlich so ist, dass aus meiner Sicht wir dann gute Arbeit geleistet haben, gute Arbeit auf der Beziehungsebene geleistet haben, dass die Hilfe vom Jugendamt ja als sehr positiv erachtet haben und uns gerne wieder in ihre Privatsphäre reinlassen und in ihr Leben reinlassen. Und dass es immer wieder sein kann, dass Menschen aus bestimmten Gründen in Lebenskrisen reinkommen und dass es ja kein größeres Kompliment gibt, als dass jemand einen anruft und sagt, hey, ich habe eine gute Erfahrung mit dir gemacht und ich bräuchte deine Hilfe erneut. So. Ja, und das wollte ich eigentlich nur hier teilen, dass es schon sein kann, dass Familien immer und immer wieder kommen, aber dass ich persönlich das als Erfolg empfinde. Und als ich das so meinem Kollegen gesagt habe, konnte er das auch gut für sich annehmen.
Ja, also ich finde, deine Logik leuchtet mir ein. Ja, Leute, wir sind am Ende der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir wieder über ein spannendes Thema sprechen, über mentale Gesundheit sprechen und über ein Thema sprechen, wo man sonst nicht so leicht Einblicke bekommt. Also bleibt dran, hoffentlich. Das nächste Mal in 2 Wochen wieder. Und bis dahin sagen wir Tschüssi.
Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich.